Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Super Einstieg. Frag Jungverliebte, wie sie ihre Liebe sehen und Wolke 7. Frag Ehepaare nach 10, 20 Jahren und es wird etwas differenzierter. Wir reden heute über das etwas Differenziertere. Also, dass ihr das gleich so von Anfang an ein bisschen mitbekommt. Habt ihr schon mal ein Statement von euch gegeben oder gehört, wo jemand sagt oder ihr selber gesagt habt, oh, das tat richtig gut. Das tat richtig gut. Das hat mich schweben lassen. Das hat mich erhoben. Das hat mich beflügelt. Und ein solches Statement, wenn das ausgesprochen ist, ist das eigentlich schon das Ende für jeden Widerspruch. Was willst du denn da entgegnen, wenn einer das sagt? Das tat mir gut. Tat mir richtig, richtig gut. So ein stimmiger Gefühlshaushalt, das ist so ein Gütekriterium ersten Ranges. Also wenn mir etwas gut tut, dann ist es richtig, dann kam von irgendeiner Seite Liebe her, Wertschätzendes her, toll. Was ist aber, wenn ein Gespräch oder eine Gemeinschaft nicht richtig gut tut? Was ist denn dann? Wenn mir diese Gemeinschaft nicht die often Glückshormone freisetzt, sondern mir eher zusetzt, mich runterzieht. Was, wenn andere anders denken und glauben und meinen? Was, wenn Gespräche, eine Diskussion, das Miteinander auf einmal anstrengend wird? Was ist denn dann? Mir das nicht gut tut. Unsere natürliche Tendenz ist, dann gilt es, das zu verdrängen, zu vermeiden, runterzudrücken, beim Auftauchen zu betäuben. Irgendwie haben wir diese Tendenz in uns. Und dem dann auch aus dem Weg zu gehen. Wir wollen uns ja gut fühlen. Wir sind eine Generation, ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, aber ich denke, das stimmt, die eigentlich bei jeder Kleinigkeit sagt, halt, ich bin emotional verletzt. Und dann auch noch permanent Empathie fordert. Puh. Da gibt es zwar nicht immer den einen einfach zu nennenden Grund für Enttäuschung, Spannung und für Atmosphäre, die man nicht greifen kann. Das ist oft kein klassischer Skandal, aber die Gemeinschaft tut einem einfach nicht mehr gut. Und diese Art, das Miteinander daran zu prüfen, ob es immer auch richtig gut tut, das wird heutzutage als Skala genommen, ob es dir was bringt. Und wenn dir was nicht gut tut, dann lass es. Geh nicht hin, hör nicht zu, geh denn aus dem Weg. Das gehört zum unbewussten Grundsetting unserer inneren Schaltzentrale. Liebe ist nur noch das, was mir entgegengebracht wird, um dieses Tut-mir-gut-Lebensgefühl zu haben. Und jetzt sind wir im Johannesevangelium, bei den Abschiedsreden von Jesus. Und wir merken, wie Jesus seine Jünger vorbereitet auf die Zeit, in der er nicht mehr da sein wird. Und jetzt werden wir auch heute merken, dass hier der Messias redet, der weiß, was in der Zukunft auch auf seine Jünger zukommen wird. Und der ihnen daher sagt, was ihm wichtig ist für sie und dann auch für die Gemeinde. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, Prio 1 ist für ihn. Und das ist Prio 1. Ihr müsst in Verbindung mit mir bleiben. Wenn die Reben nicht am Weinstock bleiben, werden sie verdorren. Und heute spricht er über einen weiteren Beziehungsrahmen, den wir kennen. Nämlich zu dem der anderen, zu dem, der auch zu ihm gehört. Hier sagt er als Prio 2, ihr müsst euch einander lieben. Einander lieben. Und ich möchte mit euch den Text lesen, bitte euch dazu aufzustehen. In Johannes 15 sind wir. Und wir lesen jetzt ab Vers 12 bis Vers 17. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig sein. Das ist Vers 11. Jetzt fängt er an und sagt, dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als diese, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Ihr habt nicht mich auserwählt, sondern ich habe euch auserwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, um was irgend ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Jesus, wir bitten dich nochmal heute auch, dass du kommst und uns deine Art von Liebe vor Augen malst, an der wir uns orientieren können und auch sollen. Hilf uns und erklär uns das hier. Das sind deine Worte und wir möchten sie verstehen. Amen. Ihr habt hier die erste Anweisung von Jesus an seine Jünger gehört, die ihr miteinander betrifft. Auch über die Zeit, wenn er weg ist. Darüber hat er immer mal wieder andeutungsweise gesprochen. Liebt euch untereinander, aber hier deutlich ausgesprochen. Und das ist für mich wichtig geworden, auch in der Vorbereitung. Der erste Befehl für die Zeit, in der er weg sein würde, war nicht Matthäus 28, war nicht der Missionsbefehl, sondern das hier. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Nicht in alle Welt zu gehen. Das war nicht das erste Gebot an seine Jünger. Liebt euch untereinander. Prio 2. Prio 2. Das ist sein Gebot. Und darüber müssen wir sprechen. Zuerst an die Apostel gerichtet und dann haben sie es in ihren Briefen später an die Gemeinde genauso weitergegeben und noch viel weiter ausgemalt, damit wir es noch klarer verstehen. Nirgends haben die Apostel den Missionsbefehl wörtlich wiederholt, aber das haben sie wiederholt. Permanent, in jedem der Briefe. Das hier ist wichtig für alles Weitere, für Prio 3 dann. Das sehen wir dann irgendwann in 3 Wochen, nämlich in der Welt Christus bezeugen. Das ist Prio 3. Aber das ist Voraussetzung. Ich sag mal so, der erste Gedanke ist, dass wir das verstehen. Liebe ist die wichtigste Frucht. Ich möchte das begründen, auch von dem Text her. Wir haben das letzten Sonntag gesehen, dass Jesus mit seinen Jüngern nach der Zeit im Obersaal weitergezogen ist. Sie sind Richtung Ölberg. Also es geht immer mehr Richtung Gethsemane, Kreuzigung. Und da auf dem Weg hat er mit ihnen gesprochen über dieses Bild Weinstockrebe. Wahrscheinlich haben sie einen Weinstock gesehen, Jesus ist stehen geblieben. Und dann sagt er dieses letzte Ich Bin-Wort im Johannesevangelium. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht. Denn außer mir könnt ihr nichts tun. Und jetzt die Frage, wie sieht diese Frucht konkret aus, von der Jesus spricht? Was ist das? Wie sieht diese Vermehrung aus? Was meint er? Wie sieht diese Gestaltwerdung des göttlichen Lebens in uns denn aus, ganz praktisch? Was fließt denn durch den Weinstock zu den Reben? Jesus sagt es hier, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Und dieser Vers, jetzt müssen wir noch kurz zurückgucken auf letzten Sonntag, erläutert eigentlich, was er in Vers 10 gesagt hat. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Erinnern wir uns, Jesus redet hier von der Bleibe, die er vorbereitet hat. Wir können beim Vater bleiben. Er hat alles vorbereitet. Wir sind beim Vater, wohnen in ihm. Er wohnt in uns. Und hier beschreibt er uns, wie dieses Bleiben aussieht. Es bedeutet auch, dass die Jünger durch das Halten seiner Gebote in seiner Liebe bleiben würden. Und hier sagt er, dass sein Gebot selbst darin besteht, dass sie einander lieben sollten. Und die Frage ist, haben wir dieses Wort wie uns dick markiert in unserer Bibel oder zumindest in unseren Gedanken? Nochmal, das steht vor dem Missionsbefehl. Ihr sollt euch lieben, wie ich euch geliebt habe. Genauso wie, man kann auch übersetzen, in dem Maß wie. Das heißt, wir brauchen gar nicht weiter über, wie ich euch geliebt habe, zu reden, wenn wir nicht in den letzten 14 Kapiteln vom Johannesevangelium gesehen haben, wie Jesus liebt. Dann sind wir nur bei so einer emotionalen Liebe. Wie hat Jesus geliebt? Ich nehme noch mit Johannes 3, das Gespräch mit Nikodemus. Ein Gespräch in der Nacht mit diesem schriftgelehrten Pharisäer, das Gespräch tat nicht wirklich gut für ihn. Es hat ihn nämlich nicht bestätigt, sondern hat ihm Wahrheit zugemutet. Jesus sagt ihm, Nikodemus, ewiges Leben, du musst von oben her geboren werden. Und er fragt, wie? Und dann konfrontiert er Jesus ihn mit seinem Nichtkennen über den Weg zu Gott. Oder die Frau am Jakobsbrunnen mit ihrer düsteren Vergangenheit, die zig Ehemänner gehabt hat. Und liebevoll und empathisch konfrontiert Jesus diese Frau mit der Wahrheit ihres Lebens. Das tat nicht gut. Das half ihr aber zum Leben. Jetzt könnten wir alle Kapitel nochmal durchgehen, wie er auch seine Jünger ermutigte und ermahnte. Liebe bedeutet bei Jesus auch Konfrontation, Geduld, Ertragen, weiterführende Gespräche und, und. Ich will, dass ihr euch liebt, wie ich euch geliebt habe. Und vor allem bedeutet seine Liebe den Weg ans Kreuz. Ich muss euch nicht sagen, dass das nicht gut tat, oder? Das ist Liebe. Liebt euch untereinander so, wie ich euch geliebt habe. Sind wir dazu bereit für den anderen in der Gemeinde? Den Bruder und die Schwester? Also wenn wir sehen, wie er geliebt hat, dann können wir etwas besser verstehen, was er mit diesem wie ich euch meinte. Das ist der Maßstab. Nicht du und nicht ich. Und schon gar nicht, was andere sagen. Die Reihenfolge ist, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Seine Liebe war diese aufopfernde Liebe, die er beweist am Kreuz. Eine Liebe, welche das Wohl des anderen auf Kosten des Wohls von dir selber gesucht hat. Also auf Kosten von dir selber. Und das tut nicht immer gut. Und das greift Paulus auf. Ich möchte euch die Stelle lesen aus Epheser 5, Vers 2. Da sagt Paulus, und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Es wird wiederholt. Liebe ist das große Thema für die Gemeinde. Ich verstehe es heute besser noch als vor 10 Jahren, das könnt ihr mir glauben. Das ist eine Frucht, die er bewirken will als Weinstock. Es gibt an einem Weinstock kleine, große, größere Trauben, aber es ist Frucht und alles kann wachsen. Deine Liebe kann wachsen. Deine kleine Liebe zum anderen in der Gemeinde ist Frucht und sie kann wachsen, wenn wir am Weinstock bleiben. Bleibt in mir, ohne mich könnt ihr das nicht tun, sagt Jesus. Und hier ist die Rede von der Agape-Liebe, von dieser göttlichen Liebe, die nicht aus dem Motiv geschieht, etwas für sich zurückzubekommen oder die den Antrieb hat in der Liebenswürdigkeit des anderen oder in der Übereinstimmung in allen Themen, das, was Robert vorhin im Einstieg gesagt hat, sondern einzig und allein in einer selbstlosen, bedingungslosen Liebe. Und diese Agape-Liebe ist nicht in uns naturgemäß. Die ist nicht nur schwierig, die ist unmöglich. Das sagt Jesus hier. Liebt euch mit der höchsten Form der Liebe, die nicht mal Gegenliebe sucht. Liebt euch, wie ich euch geliebt habe. Liebe, aus meiner Sicht, scheint hier die wichtigste Frucht zu sein. Es geht gar nicht um Evangelisation und Fakten schaffen und Dinge, die wir in Zahlen festmachen. Es geht um eine innere Frucht, die entstehen wird, wenn wir am Weinstock bleiben, die in uns geschieht. Liebe ist immer wieder deutlich in und zwischen den Zeilen in der Abschiedsrede von diesem Messias zu sehen. Wer am Weinstock ist und nur wer am Weinstock ist, der kann so lieben. Frucht ist ein Wort, das häufig erwähnt wird in der Bibel. Und wir haben auch Aussagen, die von der Frucht sprechen, von der Auswirkung. Was ist denn Frucht? Das ist die Auswirkung des Lebens aus Gott. Und ich denke nicht, dass es da zuerst um diese äußere Frucht geht. Es geht nicht um Gemeindewachstum. Wen wir alles erreichen mit dem Evangelium. Es geht um eine Frucht in uns. In uns. Eine bekannte Aussage aus dem Galaterbrief finden wir in Galater 5. Da heißt es, dass die Frucht des Geistes Gottes, des Lebens aus Gottes folgendes ist. Warum habe ich sie weggeklickt? Leute, daneben. Da. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Erstes. Freude. Friede. Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, man könnte auch sagen Besonnenheit, Enthaltsamkeit, Selbstbeherrschung. Ich möchte euch nochmal erinnern, in Johannes 14, Vers 27 sprach Jesus von meinen Frieden gebe ich euch. Eine Frucht. Die gibt er weiter, wenn wir im Weinstock sind. Findet ihr auch in Galater 5. Jesus spricht von meiner Freude. Ist auch in Galater 5. Die bekommen wir, wenn wir am Weinstock sind. Und die ganze Zeit, und besonders auch hier in Kapitel 15, Vers 10, von meiner Liebe. Auch das ist in Galater 5. Lange überlegt, jetzt Jonathan kommt, wollen wir nicht hier mal so ein richtig ein Thema erstmal aufreißen, Mission und rausgehen und wäre das nicht viel besser, wir wollen doch jetzt was anpacken und machen. Und ich dachte, nee, der erste Befehl ist das. Ihr müsst zusammenstehen, ihr müsst eine Einheit sein, ihr müsst euch lieben, das ist Prio 2. Das ist Prio 2. Darf ich uns fragen, sind wir so an ihm dran? Ist das so bei uns? Liebe, Freude, Friede, Geduld, auch mit dem anderen. Fließt das in uns und durch uns? Ganz ehrlich, ich weiß, bei mir gibt es ganz kleine Früchte. Die müssen wirklich noch wachsen. Das habe ich letzte Woche wieder gemerkt. Ich kann mich manchmal nicht selbst beherrschen, wenn ich so manche Dinge höre. Roman Horst, ich habe ihm gesagt, wie ich ausgerastet bin letzte Woche. Es hat mich wirklich geärgert. Aber vielleicht gibt es auch einen heiligen Zorn, ich weiß auch nicht. Ach, vergesst das, was ich gerade gesagt habe. Gedanken mit mir durchgegangen. Aber ich will sagen, bei mir gibt es Dinge, die müssen wachsen. Die sind nicht da. Die sind naturgemäß nicht da. Ich muss an ihm dranbleiben, sonst wirst du verrückt an manchen Situationen. Das sind alles so große Begriffe, die wir haben, mit denen wir oft zu wenig anfangen können. Die führen wir auch so oft im Mund herum. Wir wissen das genau. Und je häufiger wir diese Begriffe benutzen, umso abgegriffener sind sie, so inflationär, so entwertend. Liebe, Freude, Friede, Freude, Eierkuchen. Was meint Jesus damit? Das ist doch die Frage. Wenn Gott Liebe ist und er ist Liebe, so sagt uns sein Wort, dann ist dieses Leben aus ihm gekennzeichnet von Liebe. Liebe ist die wichtigste Frucht. Galater 5, 22 beginnt mit Liebe. Und wenn wir am Weinstock sind, dann ist das eine wichtige Frucht, die aus der Beziehung zu Christus erwächst. Die haben wir nicht in uns einfach so. Was mich beschäftigt im Blick auf Gemeindeleben ist, warum ist so viel Lieblosigkeit in der Gemeinde? So viel Rechthaberei in der Gemeinde, wenn wir doch alle an ihm dran sind. Wieso muss ich das letzte Woche lesen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es bis heute nicht. Warum aber auch so viel Korrekturverweigerung? Warum so viel Sololeben in der Gemeinde? Warum so viel Eigenbrötlerei? Ich verstehe es nicht. Nehmen wir uns die Zeit zu hören, wie die Bibel das Wort Agape, Liebe, füllt. Ich möchte einfach, mach's mir einfach. Ich lese euch diese Textstelle aus 1. Korinther 13. Ein Text, der oft für Trauung ausgesucht wird, ist aber geschrieben für Gemeinde. Was ist Liebe? Wie sieht diese Frucht aus? 1. Korinther 13. Liebe ist geduldig und freundlich. Liebe kennt keinen Neid. Liebe kennt keine Selbstsucht. Liebe prahlt nicht und Liebe ist nicht überheblich. Liebe ist weder verletzend noch auf sich selbst bedacht. Weder reizbar noch nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, das tut sie auch nicht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und hält allem stand. Und vorher sagt Paulus, dass ohne diese Frucht Liebe alles andere nichts ist. Wir können mit Jonathan versuchen, die Bruchsaler Jugend zu erreichen. Ohne Liebe ist alles nichts. Paulus sagt das. Wenn ich mit Sprachen der Menschen oder der Engel rede, aber nicht Liebe habe, dann bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber nicht Liebe habe, dann bin ich, jetzt ihr, nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt werde, aber nicht Liebe habe, so nützt es mir nichts. Versteht ihr, wisst ihr, was das heißt? Das heißt, äußerlich kann eventuell viel erfolgreich sein, die Zahlen kann stimmen, die Halle kann knallevoll sein, aber nicht im Blick auf persönliche Frucht. Es nützt mir nichts. Das ist das, was Paulus hier sagt. Und wenn ich alles hergeben würde, hätte der Liebe nicht, hat es keine Bedeutung für Gott, keine Frucht, die geistlich ist. Da sind wir nicht am Weinstock dran, sondern unsere Motivation liegt irgendwo anders. Diese Liebe, die aus Gott kommt, diese lebendige Kraft der Liebe, die haben wir so nicht in uns. Unmöglich. Was wir kennen heutzutage, ist nur ein Abklatsch davon, ist nur oft nur künstlich, sind so Dekotrauben. Dekotrauben aus Plastik. Ist nicht echt. Ist gemacht, ist gespielt. Und wir wissen es alle selbst, wie begrenzt wir sind in unserer Liebesfähigkeit. Sind wir doch mal ehrlich, wie schnell uns der andere schnell auf den Keks geht. Hier sind wir noch nett und zu Hause sagen, oh, der wieder. Komm. Sind wir ehrlich. Uns fehlt zu dieser Liebe die Kraft. Und gerade deswegen gilt es, an dem Weinstock zu bleiben. Frucht ist Gestaltwerdung des Lebens aus Gott. Frucht entsteht in einem Menschen, der angeschlossen ist an Jesus. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Der Vater ist im Himmel und er ist der Winzer, ein Weingärtner. Und er hat ein Anliegen, dass sein göttliches Leben in den Menschen Gestalt gewinnt, Raum gewinnt, konkret wird und sie prägt. Und deswegen hebt er die Reben hoch, er säubert sie und reinigt sie. Und wenn das alles nicht hilft, ja, dann schneidet er auch weg. Das lehrt Jesus hier. Das sagt Jesus und davon redet er hier auch im Blick auf das gemeinsame Leben seiner Jünger, seiner Nachfolger, seiner Gemeinde. Ohne mich könnt ihr das nicht tun. Wir haben immer wieder dieses eine Wort hier in diesem Kapitel 15. 8-mal kommt das Wort Meno vor. Bleiben heißt bleibt, wohnt, geht nicht weg, hört nicht auf, anwesend zu bleiben, verharrt. Das klingt ein bisschen nach Arbeit, oder? Das fällt nicht in den Schoß. Haben wir immer wieder gesehen, dieses Wort, das Wort bleiben. Das kommt sehr oft vor in diesen Abschiedsreden, auch hier in Vers 7, Vers 9, Vers 11. Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe, ist Vers 9. Und hier sehen wir so diesen Übertrag, diese Transmission der Liebe vom Vater zum Sohn, zu den Gläubigen, welche in seiner Liebe bleiben, indem sie nun auch wieder anderen diese Liebe zeigen. Wie der Vater mich geliebt hat, habe ich euch geliebt. Bleibt, Meno, bleibt, verharrt in meiner Liebe. Jesus als das Beispiel. Er bleibt in der Liebe des Vaters und wir sollen es genau so tun. Wir folgen ihm nach. Liebe empfängt und Liebe gibt. Das heißt, dass dieses Bleiben in seiner Liebe nicht etwas Unsichtbares ist, sondern wie eine Frucht sich zeigt. Irgendwie im Gemeindeleben. Liebe ist nicht passiv, Liebe ist aktiv. Er hält die Gebote des Vaters und daher müssen wir seine Gebote auch halten. Diese Gebote sind nicht die Gebote des Gesetzes, es wird hier eine Definition gegeben vom Gebot, dass ihr einander liebt. Nun, was ist das für eine Liebe? Ein zweiter Gedanke. Es ist eine Liebe, die bereit ist, bis zum Äußersten zu gehen. Größere Liebe hat niemand als diese, dass jemand sein Leben lässt. Seine Freunde. Die größte Liebe unter Menschen ist die, dass jemand sein Leben lässt für seinen Freund. Jesus hatte einen in seinen eigenen Reihen, der behauptete, das tun zu können. Petrus. Jesus, wenn alle weggehen, ich würde für dich. Und dann kam ein Mädel, hat ihn angelächelt und er hat seine Meinung geändert. Wir haben die Kraft nicht in uns. Vorsicht. Jesus ging in seiner Liebe sogar noch weiter. Paulus schreibt, Gott aber beweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Jesus wird ein paar Stunden, nachdem er das den Jüngern sagte, den Weg ans Kreuz allein gehen. Und er ging ihn dann bis zum Ende. Römer 5, Vers 7 ist interessant, beschreibt diesen erstaunlichen Weg des Selbstopfers von Christus. Er ist nicht für Gerechte diesen Weg gegangen, sondern für Sünder, die in Feindschaft zu Gott standen. Das ist der andere Aspekt. Also von welcher Liebe redet Jesus hier? Es ist eine Liebe, die wir einander zeigen sollen, die beschreibt Johannes später in seinem Brief, 1. Johannesbrief. Und diese Liebe erwies er, als wir weit davon entfernt waren, ihn zu lieben. Johannes schreibt in 1. Johannes 4, Vers 10. Alter Leute, was ist denn hier los gerade? Johannes 4, Vers 10. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Und wisst ihr, wie es dann weitergeht? Da kommt gleich eine Folgerung, ein Vers weiter. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, dann sind wir auch schuldig, einander zu lieben. Leute, was könnte man hier verfallen, über das Thema nachdenken, miteinander reden? Viele Beispiele aus der Praxis mal hier reinschmeißen. Ich möchte aber als letzten Punkt etwas anderes betonen, und zwar die Verse 14 bis 16. Jesus redet hier von einer Liebe, die im anderen den neuen Menschen schon sieht. Gott, wir suchen alle irgendwie nach unserer Identität, wer wir sind und wohin wir gehören. Das haben wir verloren seit dem Garten Eden. Und viele wollen uns sagen, wer wir sind und wo wir stehen. Und hier wird von Christus selbst denen gesagt, die zu ihm gehören, was? Ihr seid, das ist Identität. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und diese Aussage können wir nicht trennen von dem eben gesagten Vers 13. Größere Liebe hat niemand als diese, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Das gehört zusammen. Ihr seid meine Freunde. Jesus liebt uns, als wir noch Sünder waren, haben wir gehört. Aber hier redet er von Freundschaft. Hier zeigt sich seine Liebe zu seinen Freunden, für die er in wenigen Stunden ans Kreuz gehen wird. Ihr seid meine Freunde. Und diese Aussage zeigt uns eine weitere Folge des Gehorsams, des in ihm Bleibens. Das ist Freundschaft. Das heißt, wir reden hier über eine Liebe, die den anderen als Freund sieht. Wir haben in Abraham ein sehr, sehr deutliches Beispiel, das war es. Abraham wurde wie genannt? Freund Gottes. Warum wurde er so genannt? Der Glaube Abrahams ist durch Gehorsam vollkommen geworden. Durch Gehorsam erreichte Abraham diesen Titel. Freund Gottes. Und hier nennt nun Jesus seine Jünger auch Freunde, wenn sie tun, wie Abraham, das, was er ihnen sagt. Und wir wissen, dass Abrahams Glaubensgehorsam nicht so war. Der war so. Aber er war Freund Gottes. Schaut, der Echtheitstest für wirkliche Freundschaft mit Christus ist was? Gehorsam. Wenn ihr in mir bleibt. Und das Wort hier für Freund ist im Griechischen Philos. Wir finden das nur im Johannesevangelium, dass der Messias Menschen seine Freunde nennt. Hier sagt Jesus, ihr seid meine Freunde. Das verwendete Wort hier ist Philos. Das bezeichnet jemand, der Freundschaft erlebt und dabei geliebt ist. Ich möchte auch mal eine Anmerkung machen. Nur zum Nachdenken für euch. Er hat uns so genannt. Kein Apostel bezeichnete Jesus als seinen Freund. Hebräer 2, Vers 11 beschreibt, dass Jesus sich nicht schämt, die Geheiligten Brüder zu nennen. Aber kein Apostel nannte Jesus seinen Bruder. Wie nennen wir uns? Sehen wir uns so? Freunde genannt. Er hat uns Freunde genannt. Oder nehmen wir den NT, neutestamentlichen Begriff, nehmen wir uns als Brüder und Schwestern? Wisst ihr, was an dem Begriff Brüder und Schwestern so gefällt? Er drückt so ein bisschen Wahllosigkeit aus. Ich konnte mir meine Schwester nicht aussuchen. Die war einfach da. Ich kann mir Freunde aussuchen, aber ich kann mir nicht meinen Bruder und meine Schwester aussuchen. Wir können uns in der Gemeinde, die Gott hier zusammenstellt, nicht aussuchen, wer hier mein Bruder und meine Schwester ist. Das sind wir nun. Wahllosigkeit. So, was machen wir denn jetzt? Liebt euch untereinander, wie ich euch geliebt habe. Und das geht's. Zweiter Gedanke über diese Liebe. Liebe ist da, wenn wir in die Geheimnisse Gottes damit hineingenommen werden. Das tut der Messias hier. Ich nenne euch nicht mehr Knechte. Denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Pass auf, und jetzt müsst ihr sehr mitdenken. Der Vergleich oder der Unterschied eines Freundes zu einem Knecht, der steht hier im Mittelpunkt. Und das Wort für Knecht hier heißt Doulos im Griechischen. Und in diesem Vers müssen wir also zwischen Knecht und Freund unterscheiden. Hier heißt es Knecht Doulos. Und das Wort ist eigentlich Sklave. Sklave. Bei uns oft übersetzt mit Knecht oder Diener, weil das tut nicht so weh. Abgeschwächt, klingt nicht so hart. Im Grundtext ist jedoch die Rede von einem Sklaven. Dass Paulus sich selbst als Sklave Christi sieht, ist bemerkenswert. Römer 1,1. Hätten wir an seiner Stelle nicht, so als Einstieg für den Brief, nicht irgendwie geschrieben, Paulus schreibt euch, ein Kind Gottes, ein Königskind. So würden wir heute schreiben. Das tut uns gut. Das erhebt uns. Wir suchen ständig die Bestätigung, dass wir auch geschätzt und geliebt werden und von Gott auf Schritt und Tritt bewahrt und behütet werden. Aber Sklave? Wie anders ist hier die Selbsteinschätzung von Paulus? Ich bin ein Sklave Christi. So sieht er sich selber. Viele andere nannten sich auch so. Um was geht es hier bei dieser Rede von Jesus? Das müssen wir verstehen. Hier geht es bei dieser Bezeichnung um die soziale Distanz zunächst mal auf Unwissenheit und fehlenden Vertrauen im Umgang zwischen Herrn und Sklaven. Das ist der Vergleichspunkt hier. Das ist der Vergleichspunkt. Bei einem Freund dagegen, der einem nahe ist und nahe steht, geht man davon aus, dass er die Absichten des anderen kennt. Nicht bei einem Sklaven. Euch habe ich Freunde genannt. Euch habe ich alles gesagt. Das ist der Vergleichspunkt. Und das ist hier der Vergleich. Jesus nimmt seine Nachfolger mit hinein in die Gedanken und Pläne Gottes. Er macht uns, auch seine Gemeinde, zu Mitwissern. Das ist der Vergleichspunkt hier. Kein Knecht bekommt Einblick in Pläne. Er bekommt nur die Anweisungen zum Erreichen der Pläne. Aber Jesus redet hier mit seinen Jüngern wie mit Freunden. Und er gibt ihnen mehr als Anweisungen. Er nimmt sie mit hinein in die Pläne Gottes. Ich habe euch Freunde genannt und deswegen sage ich euch alles, was mir der Vater für euch gegeben hat. Versteht ihr den Vergleichspunkt? Als Dienende sind wir Sklaven des Herrn und tun, was er uns sagt. Zum Beispiel, dass wir uns lieben sollen. Ist Gemeinde nicht ein herrliches Lernfeld? Ihr müsst mich lieben. Ich euch. Und wir schaffen das, wenn wir am Weinstock bleiben. Nicht in mir, ist nicht in euch. Aber als Freunde jetzt sind wir auch seine Vertrauten. Er offenbart sich uns immer mehr. Wir leben von seiner Kraft her als Reben am Weinstock durch Offenbarung, durch Bleiben in seinen Worten. Ein Sklave tut oft nur, was sein Herr befiehlt, ohne seinen Plan und sein Ziel zu verstehen. Er hat nicht diese enge Beziehung eines Freundes, hat er nicht. Das ist der Vergleichspunkt hier. Aber Jesus hat uns seine Freunde genannt, er hat uns den Vater geoffenbart, durch ihn können wir eine sehr enge Beziehung zum Vater haben, wir wissen, was Gott vorhat. Und die erwähnte Freundschaft erklärt, warum Jesus ihnen alles, was er vom Vater empfangen hatte, verkündete. Es geht hier um diese Beziehung, diese Offenbarung, die er seinen Freunden sagt. Ein Sklave kriegt davon nichts mit. Also, dieses alles meinten jetzt nicht alle Ratschlüsse, die in Gott beschlossen sind, sondern das, was der Vater dem Sohn mit auf den Weg gegeben hat, das alles hat er seinen Jüngern weitergegeben, weil es seine Freunde sind. Das waren Wahrheiten, die sie zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht alle ertragen konnten. Jesus wird sagen, Johannes 16, ihr könnt noch nicht alles ertragen, deswegen habe ich euch noch nicht alles gesagt, was ihr jetzt wissen solltet. Das kommt später. Können wir noch mal kurz über diese Unterscheidung zwischen Sklave und Freund nachdenken. Menschen nannten Jesus damals einen Fresser und Weinsäufer und Freund von Zöllnern und Sündern. Er bekam den Titel Freund von denen, die ihm kritisch gegenüber waren. Das war eine Anklage, aber hat auch Wahrheit beinhaltet. Das war er. Warum hat man Jesus allgemein als Freund von Sündern gesehen? Weil er wusste, wer den Arzt benötigte, weil er die Kranken kannte Und wenn Menschen ihm gestattet hätten, die schwere Krankheit ihrer Sünde zu heilen, hätten sie ihn zum Freund gehabt. Bei den Jüngern war das dann so. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut, euch aber habe ich Freunde genannt. Und nun, die Merkmale dieser Freundschaft, die Jesus hier im Blick hat, sind erstens, dass er sein Leben für seine Freunde lässt. Und er sagt dazu, größere Liebe hat niemand als jemand, der sein Leben lässt für seine Freunde. Und zweitens ist darin eingeschlossen, dass Freunde des Messias wissen, was er vorhat. Sie gehören zum engeren Kreis derer, die sich um den großen Urheber aller Dinge versammeln. Und sie lieben es, mit ihm zusammen zu sein. Sie bleiben. Das bedeutet, dass Freundschaft mit Jesus in die Mission eingewoben ist und hier ihre Grundlage hat. Wir gehen nicht einfach irgendwo hin und missionieren, ohne Prio 2 wirklich verstanden zu haben. Und sie verstehen das nicht nur, sondern sie stimmen damit überein. Sie haben sich mit dem Plan eins gemacht, seine Jünger. Freunde sitzen nicht nur da und starren einander an, sie arbeiten zusammen und verfolgen eine gemeinsame Sache. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gesagt habe. Das ist der Punkt. Und wenn Jesus der höchste Herr und genauso der beste Freund ist, kann es auch gar nicht anders sein. Sklaven tun, was der Herr sagt, weil sie es tun müssen. Freunde tun es, weil sie es wollen. Willst du? Fang mit der ersten Frucht an. Liebt den anderen in der Gemeinde. Liebt euch untereinander. Freunde wollen es, weil sie in den göttlichen Ratschluss eingeweiht worden sind. Ihnen wurde die Erhabenheit dieses Plans bewusst. Sie haben die Größe darin gesehen. Sie brennen darauf, mit Jesus in dieser herrlichen Mission zu stehen. So, und dann werden wir zusammen mal reden, wie das konkret aussieht. Aber erst dann, wenn Prio 2 klar ist. Und worauf Jesus hier auf diesem Weg durch Jerusalem in seiner Abschiedsrede vorbereitet, ist wichtig. Ihr wisst, die Mission hat sie einiges gekostet. Und die Gemeinde musste zusammenstehen. Und ich habe den Eindruck, wir kommen in eine Zeit, wo wir das auch besser einüben, jetzt, wo wir es noch können. Die ganze Zeit über wird es Anfechtung geben. Das ist der vorgezeichnete Pfad für Nachfolger. Und schlecht, wenn innerhalb der Nachfolger nur Streit und Uneinigkeit ist und man sich gegenseitig lähmt. Warum? Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Und noch etwas, was so wertvoll, wenn auch schwer zu verstehen ist, ist eine Liebe, die im anderen Gottes Erwähnung sieht. Und das ist ein Geheimnis. Und deswegen bin ich so zornig, wirklich zornig, wenn andere so einfach kommen und meinen, sie haben den Einblick in den Himmel. Was mit Bruder Kotsch innerlich passiert ist. Ich kann es nicht verstehen. Liebe, die im anderen Gottes souveräne Entscheidung sieht. Und ihr habt nicht mich auserwählt. Ich habe euch auserwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit um was irgend ihr bitten werdet, in meinem Namen, er es euch gebe. Jesus sagt ja nicht, dass seine Jünger nicht selbst den Willen hatten. Ja, sie entschieden sich, ihm nachzufolgen. Aber er sagt hier deutlich, dass der erste Anstoß von ihm kam. Und dass, wenn der nicht gekommen wäre, sie nicht nach ihm gefragt hätten. Hier ist ein Wort für Auswählen. Das ist das ganz normale, ich wähle aus einer Menge irgendwas raus. Das ist ein normaler, im Sprachgebrauch genommene Wort. Ich wähle aus. Ich habe die Wahl. Das Wort hier meint einfach auswählen. Ja, unser Thema, bei dem wir gedanklich an Grenzen kommen, ich weiß das. Aber Jesus sagt hier den Jüngern, dass er sie erwählt hat, nicht sie ihn. Jetzt müssen wir ganz ehrlicherweise sagen, der unmittelbare Zusammenhang ist hier die Berufung zum Nachfolgen. Die Apostel, die erwählte er aus, waren 12, da war auch Judas dabei. Er hat sie auserwählt, zunächst mal zum Mitkommen, zum Dienst. Aber das Prinzip, dass er souverän entscheidet, lässt sich auf alle anderen Dinge auch anwenden, besonders und gerade auf die Frage zum Heil, weil es im Neuen Testament bestätigt wird, dass er auch hier souverän erwählt. Merkt ihr, dass wir uns hier auf heiligem Boden befinden? Also lasst uns da sehr behutsam darüber reden. Uns nicht zerreden. Es ist zu besonders, was Jesus uns hier alles offenbart hat. Bestimmt hätte er noch viel mehr dazu sagen können. Er hat es nicht getan. Der Sohn offenbart das seinen Freunden. die ihm folgen, die auf ihn hören und damit heilig, also auch besonders vorsichtig mit umgehen. Also die göttliche Erwählung von Menschen aus der Welt ist eine wichtige und im Neuen Testament gründlich gelehrte Wahrheit. Paulus bezeichnet sich als auserwähltes Gefäß. Könnt ihr euch an die Bekehrung von Paulus erinnern? Hat er das gewollt? Nein. Könnte Gott das bei jedem machen? Ja. Tut er das? Nein. Ende. Ich gebe euch ein Beispiel. Vielleicht missverständlich, aber vielleicht hilft es. Ein Beispiel. Es gibt tatsächlich einen Ruf Gottes und der ist mächtig, der ist wirksam, der ist unwiderstehlich, der ist kraftvoll, der ist rettend, der ist erweckend, der ist lebensspendend. Ein Ruf, der Menschen rettet. Von oben her, sagt Jesus, muss da was kommen. Und vielleicht denken einige von euch, ja, warum redet Jesus an vielen Stellen auch hier von Erwählung? Ich dachte, ich habe einfach nur an Jesus geglaubt. Jetzt das Beispiel. Nehmen wir an, jemand schläft und ihr wollt ihn aufwecken. Was tut ihr? Also der andere schläft tief und fest. Ihr beugt euch über ihn und sagt, ich weiß nicht, wie du es sagst, auf. Wach auf! Keine Ahnung, du weckst ihn auf. Und sofort schnellt er hoch. Frage, was ist in diesem Moment die Dynamik des Geschehens? Was passiert denn hier? Er schlief tief und fest und dann war er wach. Hat er den Ruf gehört und gesagt, oh, ich werde darüber nachdenken, bevor ich aufwache und dann werde ich entscheiden, ob ich aufwachen will? Nein. Das ist ein schwacher Vergleich, aber so ein bisschen helfen. Das ist ein Vergleich, wenn Gott dein totes Herz ruft und sagt, wach auf, dann wachst du auf. Ihr habt euch nicht selbst zu Christen gemacht und dein Bruder und deine Schwester neben dir auch nicht. Sehen wir uns mit diesen Augen? Blicken wir der Wahrheit ins Auge, ihr habt euch nicht selbst zu Christen gemacht und genau deswegen dürft ihr euch auch so unglaublich geliebt fühlen. Und so dürft ihr auch den anderen, der zur Gemeinde gehört, sehen, sichtbar gewordene Entscheidung Gottes. So. Jetzt liebt euch untereinander. Kein Platz für Ruhm oder Eigenlob von Gott. Paulus, damit er sich nicht überhebt, ihm wurde ein Dorn gegeben. Und ich habe so einen Eindruck, genauso gab Jesus den Aposteln hier etwas, dass sie vor Überheblichkeit bewahren würde. Juden konnten sich gut selbst rühmen. War so ihr Hobby. Und dass Jesus den Aposteln, die so nah an Jesus dran waren, dass sie ihm nachfolgen, das war nicht ihr Werk, sagte er ihnen. Ich habe euch erwählt, nicht ihr mich. Nicht ihr, sondern ich. Ihr wärt nicht hier, wenn ich euch nicht gerufen hätte. Niemand wäre bei Jesus, wenn der Vater ihn nicht ziehen würde. Keiner. Auch der nicht, der mir nicht so sympathisch ist, wäre hier. Sondern weil Gott in ihm etwas begonnen hat. Und deswegen sagt er, liebt euch untereinander. Prio 2. Ist nicht möglich ohne Prio 1. Also der Herr sagt hier den Jüngern, dass er sie erwählt. Und dann sagt er noch ein Wort hier. Dazu bestimmt, oder manche Übersetzungen sagen auch, er hat sie gesetzt. Wieder ein souveräner Akt Gottes. Ich habe euch dazu bestimmt oder gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt damit, um was ihr irgendwie dem Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Das heißt, hier ist eine Liebe, die dann in Bewegung setzt und Frucht bringt. Ich habe euch gesetzt. Das Wort meint, ich habe euch eine Verantwortung gegeben, eine Verpflichtung. Ich habe euch eine Pflicht übertragen. Ich habe euch gesetzt, das zu tun. Und auch dieses Wort betont das souveräne Handeln Gottes. Und das ist ein Geheimnis, dass alles ohne Verletzung der menschlichen Entschlusskraft ausgeführt wird. Ich weiß nicht, wie Gott das macht. Ich habe mich nicht gezwungen gefühlt, als ich auf einmal zu Gottes Familie gehörte. Irgendwie passiert das auf einem geheimnisvollen Weg. Seine Erwählung, mein Wille, meine Entscheidung. Aber dieses Wort kommt in gleicher geistlicher Bedeutung vor, in Stellen wie, wenn ihr im Neuen Testament guckt, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat. Das heißt, hier geht es auch um Dienst. Auch das tut Gott selbst. Alle diese Stellen beziehen sich auf Dienst. Er tut das. Er gibt uns Verantwortung. Mit anderen Worten, man könnte sagen, wenn ein Mensch Jesus findet und errettet wird, liegt Erwählung vor. Und so auch ein zweites Mal, wenn er zu einem bestimmten Dienst gerufen wird. Jetzt passt es wieder. Du bist hier, weil er es gewollt hat, Jonathan. Aber wir eben auch. Er hat uns gesetzt, in diese Stadt einen Dienst zu tun. So wie es hier aussieht, ist unsere erste Verpflichtung dem anderen gegenüber, der auch zu Gottes Gemeinde gehört, ihn zu lieben. Das zuerst. Und dann können wir über alles andere reden. Fragen und hinterfragen. Prio 2. Also das Gebot zu lieben bildet die Buchstützen für diesen ganzen Abschnitt. Lieben. Wir sind auch dazu gesetzt, uns zu lieben. Ich möchte das nochmal sagen, was 1. Johannes da schreibt. 1. Johannes 3. Und dies ist sein Gebot, dass wir in den Namen seines Sohnes, Jesus Christus, glauben und einander lieben, wie er uns ein Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, bleibt in ihm und er in ihm. Und hieran erkennen wir, dass er in uns bleibt, durch den Geist, den er uns gegeben hat. Liebe ist kein Beweis für Errettung, sondern ein Hinweis auf enge Gemeinschaft mit Christus und auf Jüngerschaft, dass wir an dem Weinstock sind. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Hier geht es um Jüngerschaft. Unser Fruchttragen, das Gesetz sein, um Frucht zu bringen, Vers 16, geschieht, wenn wir in ihm bleiben. Persönlich, in mir und auch das, was durch mich herausgeht. Und dann heißt es hier, dass eure Frucht bleibt. Das ist eine herausragende Eigenschaft des christlichen Dienstes. Dass die Ergebnisse Bedeutung haben für die Ewigkeit. Was glaubt ihr, wie oft ich mich frage, Gott, was bringt das auf, was ich hier mache? Hast du dich auch schon mal gefragt als Christ? Ah, schön, ein paar Nicken. Manchmal ist es sehr frustrierend. Und dann sagt Paulus das in 1. Korinther 15. Ihr sollt wissen, dass eure Arbeit im Herrn nicht vergeblich ist. Nicht vergeblich. Wie immer Gott das auch macht. Und zweitens, solche Frucht beweist, dass wir uns als Christen im Willen Gottes bewegen und daher unsere Gebete erhört werden. Das hat er auch schon öfter gesagt. Also merken wir wieder die Folge des Gehorsams in Bezug auf das Gebet. Wenn wir gehorsame Freunde sind, werden wir Frucht bringen und unser Gebet wird im Himmel gehört werden. Und so enden diese Worte, wie sie begonnen haben, Vers 17. Im Blick auf die Beziehungen untereinander, dies gebiete ich euch, auch abschließend nochmal, dass ihr einander liebt. Und ich nehme das mal vorweg, das ist gleichzeitig eine Überleitung auf Prio 3, die wir in 3 Wochen gucken werden. Christus in der Welt bezeugen, Prio 3. Und das ist eine Welt, die Christus hasst und uns daher hassen wird. Wir sollten damit rechnen. Liebe untereinander ist wichtig in einer Welt, die Jesus ablehnt. Wir brauchen uns gegenseitig. Jemand sagte mal, die christliche Armee ist die einzige, die ihre eigenen Soldaten erschießt. Deswegen ist das hier so wichtig. Die Worte von Jesus in diesem Text handeln größtenteils von Frucht, einander zu lieben. Eine Einheit zu bleiben. Dafür wird er beten in Johannes 17. Paulus erklärt das in Johannes 5, Vers 22 und sagt, das ist die erste Manifestation der Frucht des Geistes. Liebe. Im Gegensatz dazu handeln die Verse, die wir beim nächsten Mal ansehen werden, also die Verse 17 bis 27, von Hass. Von Hass. Nicht im Hass der Welt, der die Nachfolger, die Freunde von Jesus, auch hassen werden. Wie stehen wir denn da als Gemeinde? Wie stehen wir dann da? Stehen wir zueinander? Halten wir zueinander? Oder haben wir uns so aufgerieben, dass wir gar keine Kraft mehr haben? Wenn wir uns nicht lieben in der Gemeinde, wie er uns geliebt hat, dann wird es sehr schwer, dem Hass der Welt entgegenzustehen. Es wird sehr schwer. Und so steht hier wie ein Rahmen für die Rede von Jesus wieder diese Aussage, auch als Abschluss. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Nicht das empfehle ich euch. Das gibt biete ich euch. Dies ist das dritte Mal, dass dieses Gebot in der Abschiedsrede von Jesus wiederholt wird. Prio 1 ist in Verbindung mit Christus bleiben. Prio 2, einander lieben. Einander lieben. Schaut, wenn ich das noch abschließend sagen darf, wir sind alle zu unterschiedlich, zu unterschiedliche Prägungen, zu unterschiedliche Vorstellungen. Manchmal irritiert sogar die Wortwahl des anderen und wir interpretieren und ach du nee. Daher lehrt Jesus hier im Blick auf die Beziehung der Jünger zueinander, liebt euch. Geht mal von dem aus, dass Gott hier am Werk ist, wie auch immer. Reißt nicht den Weizen raus mit dem, wie heißt das Ding, Lolch, der so ähnlich aussieht wie Weizen. Am Ende wird er das entscheiden. Die hauptsächliche Aufgabe eines Christen dem anderen gegenüber ist Liebe. Und dieser Abschnitt beginnt und endet mit genau der gleichen Aussage, dass ihr einander liebt. Und der Text zeigt uns auch, wie wir das tun sollen. So, wie ich euch geliebt habe. Kriegen wir das hin? Nein. Prio 1, wenn wir in ihm bleiben. Sonst nicht. Sonst nicht. Christus hat uns bis in den Tod geliebt und wir müssen bereit sein, dasselbe auch füreinander zu tun. Ich schließe mit dem Wort aus 1. Johannes 3. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Auch für die Schwestern. Auch für die Schwestern. Um bereit zu sein, für jemand anderes zu sterben, braucht es diesen höchsten Ausdruck der Liebe Gottes. Johannes sagt kurz nach dieser Aussage, Kindlein, so lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in der Tat, in der Wahrheit. So, und das kommt jetzt auf uns zu. In der Tat und in der Wahrheit. Wir haben keine Wahl. Gott möchte sein Leben in uns vermehren. Er möchte einen Menschen uns helfen, dass wir Menschen werden, die sein Leben in sich tragen. Ihr müsst Anteil haben am Weinstock. Bleibt in ihm. Prio 1. Und lasst Gott in euch wirken. Lebt von Christus her. Also, ich hoffe, wir können darüber im Gespräch bleiben und wenden es an. Peu à peu. Keiner hat das von heute auf morgen. Nur eine Predigt verändert nicht viel. Aber es kann ein Beginn sein, zu sagen, okay, lasst uns gucken, dass wir so eine Gemeinde werden. Und dann schauen, was daraus entsteht, wenn wir Prio 3 angucken, wenn wir in der Welt Christus bezeugen, gemeinsam. Jesus, ich danke dir für deine Worte und du hast sie vor 2000 Jahren geredet und wir merken, sie haben Gültigkeit bis heute, weil du der ewige Gott bist. Vergib uns unser Missverstehen von Liebe, unser Geprägtsein von der Welt, was sie unter Liebe versteht. Dass wir auch emotional so schnell am Ende sind, sobald wir uns nicht wohlfühlen. Hilf, dass wir von deiner Kraft leben, dich lieben, in dir bleiben, an dir dranbleiben und durch dich die Kraft bekommen, einander zu lieben, weil wir deine Kinder sind. Bitte nicht darum Hilfe, sondern um deinen Segen. Amen.